Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, New Work, das Rezept für produktive Mitarbeiter mit Anna Jona von Wildlingsschuhs. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die wertvollste Ressource im Unternehmen. Wenn sie als Team zusammenarbeiten, können sie unglaublich viel erreichen. Doch wenn genau dies nicht funktioniert, werden Mitarbeitende schnell zur teuersten Ressource. Unzufriedenheit, fehlende Motivation, Fluktuation, Inner Quitting, also die innere Kündigung, führen dazu, dass die Arbeitsleistung nachlässt und das Unternehmen nicht erfolgreich sein wird. Um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgreich zu gewinnen, zu binden und zu entwickeln, braucht es mehr Anstrengung denn je. Doch wie kann das gelingen? Vor einiger Zeit habe ich mit der Unternehmerin Anna Jona über den erfolgreichen Aufbau ihres Unternehmens Wildlingsschuhs gesprochen. Dabei ging es auch darum, dass Wildling komplett remote aufgestellt ist und wie die Zusammenarbeit im Team funktioniert. Wir haben damals spannende Aspekte gestreift und deshalb möchte ich heute daran ansetzen und tiefer eintauchen. Ich freue mich, dass Anna wieder bei uns im Podcast ist. Hallo Anna, heute ins Oberbergische, wie wir vorher kurz besprochen haben.
Genau, hallo.
Anna, vielleicht, bevor wir einsteigen in das ganze Thema, zunächst erstmal Glückwunsch zur Auszeichnung von Wildlingsschuhs beim Nachhaltigkeitspreis 2023. Vielleicht nehmen wir das kurz als Aufhänger, dass du den Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erklärst, was ihr eigentlich macht und warum ihr das besonders nachhaltig macht.
Genau, also wir machen sogenannte Minimalschuhe. Das sind Schuhe, an denen so wenig Schuh dran ist wie möglich. Schuhe, mit denen man sich ganz frei, ganz natürlich bewegen kann. Und wir machen diese Schuhe oder gestalten diese Schuhe so nachhaltig wie möglich. Das heißt, wir gehen in alle Aspekte der Lieferkette, der Wertschöpfung, der Ressourcen, der Kreislaufmöglichkeiten rein und versuchen diese, also da Lösungen zu finden. Also tatsächlich ist es oft eher eine Innovation, die dann auf den Markt gebracht werden muss, als bestehende Lösungen schon nutzen zu können. Und das ist ein großer Fokus unseres Teams, da eben gute Lösungen zu finden. Auch für die, also ich glaube, es ist eigentlich, finde ich, eine Selbstverständlichkeit, dass man das tut und nicht jetzt unser Alleinstellungsmerkmal oder so etwas. Insofern hat uns zwar die Auszeichnung da sehr gefreut, aber es ist auch immer irgendwie mit einem weinenden und einem lachenden Auge, dass man sowas entgegennimmt, weil es einfach schade ist, dass man damit etwas Besonderes ist. So, das tut mir immer weh, weil ich denke, wir müssten das ja alle machen.
Aber vielleicht könnt ihr als Vorbilder die anderen auch ein bisschen dazu antreiben, animieren und motivieren, es euch gleich zu tun. Und dann peu à peu wird es vielleicht auch in der Breite wesentlich besser.
Ja, nur für peu à peu haben wir einfach zu wenig Zeit.
Keine Zeit.
Genau.
Von daher nehmen wir das als Mahnung, Beeilung in den wichtigen Bereichen. Heute steht jedoch im Fokus, wie ihr bei euch daran arbeitet, um euer tolles Produkt erfolgreich auf den Markt und in die Welt zu bringen, also wie es bei euch im Team funktioniert. Dabei ist ja immer so ein bisschen das Thema Labeling, glaube ich, für uns ganz spannend. Wir können quasi dieser Podcast-Folge vielleicht dieses Label New Work verpassen. Dabei ist New Work gar nichts Neues, sondern stammt eigentlich aus den 1980er Jahren, erfunden damals von Friedhof Bergmanns. Wenn man aber bei Google mal schaut und bei Google Trends den Begriff New Work eingibt, dann sieht man, dass tatsächlich erst so ab 2018 so eine Aufwärtsbewegung eingesetzt hat. Und mittlerweile haben wir heute so ein Allzeithoch bei den Suchanfragen zum Thema New Work erreicht. Das heißt, Unternehmer, Unternehmerinnen setzen sich mehr und mehr mit dem Thema auseinander. So. Deshalb sprechen wir heute mit dir darüber, was New Work in der Praxis eigentlich bedeutet und wie ich auch Hindernisse auf dem Weg zur Umsetzung von diesem New Work überwinden kann. Anna, ich hatte ja in der Anmoderation schon ein paar Punkte genannt, warum es für Unternehmer und Unternehmerinnen so wichtig ist, sich viele Gedanken über das Thema Arbeit, Arbeitswelt, Arbeitsort, Arbeitsmethoden, Prozesse und so weiter zu machen. Vielleicht kannst du uns einen Einblick darüber geben, welche Ziele ihr verfolgt, was für dich wichtig ist und vielleicht auch, wie du das Ganze einordnen würdest. Also in diesem Konstrukt Mitarbeiter, Unternehmen, Unternehmensziele, die Balance, die es da vielleicht gibt, zu halten.
Ja, also du machst da gleich ein großes Spannungsfeld auf. Ich höre oft sozusagen, dass man New Work deshalb machen sollte, weil es einen als Unternehmen einfach weiterbringt. Also weil es einfach ein produktiveres, effizienteres Team hervorbringt und weil das sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht das Richtige ist. Und dem stehe ich so ein bisschen zweifelnd gegenüber und denke, es ist erstmal aus der menschlichen Sicht das Richtige. Also es geht doch erstmal darum, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie viel Spaß wir vielleicht bei der Arbeit haben können, wie viel, also welchen Stellenwert die Arbeit auch einnehmen sollte sozusagen und was wir dann mit der Zeit, die wir da verbringen, auch anfangen möchten. Also das heißt, erstmal gehe ich davon aus, dass New Work aus einem inneren Antrieb kommen sollte, aus einer inneren Motivation, einfach Arbeitswelt zu gestalten und Arbeitswelt menschlich zentriert zu gestalten und nicht als erstes Ziel haben sollte, wir wollen unser Team noch produktiver, noch effizienter, noch wirtschaftlich sinnvoller gestalten. So, das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Und ich glaube, wenn das der Ansatz ist, dann gibt man das auch sehr schnell auf, weil ich glaube, das, was den Menschen auffällt, die sich damit ernsthaft beschäftigen, ist, dass New Work wahnsinnig viel Arbeit ist. So, das ist wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen und Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, die in diese Zusammenarbeit fließen muss. Insofern ist es erstmal überhaupt nicht wirtschaftlich, sich damit ernsthaft zu beschäftigen, sondern erstmal wirklich ein großer Fokus, ein großer Zeitfresser. Und wenn man das Ziel nicht ernsthaft verfolgt, dann fällt es einem, glaube ich, auch auf die Füße. So, vielleicht ganz kurz dazu auch noch. Es gibt natürlich wahnsinnig positive Aspekte des Ganzen, ne? Also die positiven Aspekte sind, dass wenn man Fortschritte macht auf diesem Weg, man einfach eine Arbeitskultur schaffen kann, die tatsächlich Spaß macht. Also wo man wirklich sagt, ich arbeite hier gerne. Das heißt, ich bleibe auch in diesem Unternehmen, in diesem Team. Ich lerne, selbstwirksam zu werden. Ich habe ein Team, was wirklich Ziele allein vorantreibt. Ein Team, was auf eine dynamische, komplexe Umwelt reagieren kann. Das heißt, langfristig ist es sicherlich die sehr viel bessere Methode, ein Team aufzubauen und zu führen und zu halten. Kurzfristig und mittelfristig ist es aber nicht einfach, sagen wir einfach mal so.
Wobei auch das sollte für Unternehmer und Unternehmerinnen ja klar sein, ohne Investment kein Return. Um jetzt einfach mal in dieser klassischen Sprache zu bleiben, weil das ist vielleicht vom Bild her erstmal am verständlichsten. Wenn ich, und so hast du es ja gerade beschrieben, wenn ich mich also entschließe, darin zu investieren, dann kann ich am Ende auch sehr, sehr gute Ergebnisse in verschiedenster Ausprägung haben. Ne? Also ich habe jetzt mitgenommen, auf die Kultur wirkt es. Ich habe damit die Chance, eigentlich Mitarbeiter länger zu binden. Mein Unternehmen wird agiler. Ich vielleicht auch flexibler, eigenständiger, die Teams an sich. Wo würdest du sehen oder sagen, was habt ihr jetzt nach schon längerer Zeit Investment auf diesem oder Auseinandersetzung in diesem Gebiet, was seht ihr an positiven Dingen?
Ja, sehr gute Frage, weil ich gerade das Gefühl habe, wir sind mittendrin. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir hin möchten. Und wir sehen gerade in erster Linie die Arbeit und den Aufwand, die Anstrengung, die es kostet, ein Team so zu führen. Und es ist tatsächlich auch so, dass man auf diesem Weg auch eine Menge Frustration aushalten muss. Also eine Menge Miteinander eben in den Austausch gehen muss. Das heißt, es ist ein Weg, der sehr viele Herausforderungen erstmal schafft. Also sagen wir, wenn wir zum Beispiel Hierarchien abbauen im Sinne von, wir haben keine ganz strikten Hierarchien. Entscheidungen werden nicht immer automatisch an der sozusagen höchsten Stelle getroffen. Wir wollen viel Freiheit, viel Selbstbestimmtheit, viel Flexibilität im Arbeitsalltag ermöglichen. So, das haben wir erstmal durch das Setting geschafft. Wir sind dezentral aufgestellt, wir arbeiten alle remote miteinander. Man kann sich die Zeit schon sehr gut auch einteilen. Jetzt zum Beispiel, also natürlich habe ich Meetings und da bin ich dann zu einer festen Zeit mit einer festen Aufgabe beschäftigt. Aber in den Zwischenzeiten zwischen den Meetings kann ich eben schauen, wie fühle ich mich eigentlich gerade, was sind jetzt gerade die Aufgaben, denen ich mich widmen möchte, was sind die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Also ne, was wir geschafft haben, ist wirklich einen freien, flexiblen Arbeitsalltag zu ermöglichen. Sind Führungspositionen oder auch andere Positionen in Teilzeit, also dass man auch sagt, ne, es muss nicht immer die 40-Stunden-Woche sein. Wir kommen an vielen Punkten zusammen zu einer co-kreativen Arbeit, also einfach einem gemeinsamen Entscheidungsprozess, einem gemeinsamen Gestaltungsprozess. Mhm. Aber auf der anderen Seite, also ne, wir haben bereitgestellt, wir wollen eine sinnhafte Arbeit haben. Wir haben bereitgestellt, wir wollen nach Zielen uns orientieren. Das heißt, wir wollen hinterher eben schauen, haben wir die Ziele gemeinsam erreicht oder eben nicht. Also wir schauen jetzt nicht darauf, wann ist die Person tatsächlich online. Wir haben eben geschafft, auch über diese Dinge zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt. Was wir noch nicht geschafft haben, ist wirklich, wie wir damit jetzt miteinander umgehen. Also du musst ganz, ganz viel explizit machen, über ganz viel miteinander sprechen. Man muss sehr viel aushalten an Spannungen, an Eigenverantwortung. Also wirklich zu sagen, das betrifft mich jetzt persönlich. Ich muss da reingehen, ich muss mich darum kümmern. Und das sind alles Dinge, an denen wir gerade sehr intensiv arbeiten, aber die auch einfach eine Menge Zeit kosten. Ich glaube, das macht man sich immer nicht ganz klar, wie viele Ressourcen dann tatsächlich in Kommunikation gehen und in das gemeinsam aushandeln.
Wenn du dann, weil das Spannungsfeld haben wir im Prinzip aufgemacht, dieses Thema, das Unternehmen möchte, soll, muss, kann man natürlich auch, das ist auch ein bisschen philosophische Frage, wachsen. Also hat ja gewisse Ziele, möchte etwas erreichen. Und wenn ich ein tolles Produkt habe, dann möchte ich ja auch, dass dieses Produkt zum Kunden kommt und dort einen Mehrwert erzeugt. Ja, wenn ich möchte, so wie bei euch, ich kann mit diesen Schuhen dafür sorgen, dass weniger Müll insgesamt im Bereich Bekleidung und so weiter erzeugt wird. Das natürlich auch der Komfort für die Füße, der gesundheitliche Zustand der Menschen sich vielleicht verbessert. Also damit ich das hinbekomme, muss mein Unternehmen ja wachsen. Ne? Sonst kriege ich meine Vision nicht umgesetzt. Und auf der anderen Seite betreibt man jetzt diesen Aufwand. Also bekommt ihr es hin, dass ihr das momentan im Gleichschritt hinbekommt? Also erreicht ihr eure unternehmerischen Ziele?
Unsere unternehmerischen Ziele sind bislang sehr von außen gesteuert gewesen. Also wir haben ne, eigentlich, also gerade was Wachstumsziele betrifft, eher immer auf die Nachfrage reagiert. Auch das zeugt natürlich davon, dass das Team hinter den Kulissen eine gute Arbeit macht. Also dass die Qualität der Schuhe gut ist, dass wir das Design gut gemacht haben, dass wir eine gut funktionierende Website haben, dass wir eine einigermaßen gut funktionierende operative Bereiche haben, die sicherstellen, dass Schuhe da sind, dass Schuhe versandt werden, dass ein Customer Service da ist und so weiter. Das heißt, das Team läuft. So, und das Team läuft auch schon seit vielen Jahren und läuft auch in einer sehr dynamischen Situation, wo wir einfach sehr stark gewachsen sind. Das Team läuft trotz der dezentralen Ausrichtung, die natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Das Team läuft trotz dessen, dass wir wirklich viele Menschen in Teilzeit haben, was natürlich mehr Aufwand ist, als wenn du nur Menschen in Vollzeit da hast, weil es einfach mehr Menschen sind, mehr Abstimmung ist, mehr Bedürfnisse sind da und so weiter. Wir haben viele Herausforderungen und meistern diese. Und wir haben viel Zeit oder Ressourcen, die wir eben auch in Themen stecken können, die nicht direkt jetzt das Unternehmenswachstum im Fokus haben. Also ne, Dinge wie Nachhaltigkeit, neue Materialien entwickeln, neue Partnerschaften aufbauen, eine regionale Lieferkette sicherstellen und so weiter. Das sind alles Dinge, die natürlich nicht jetzt primär zum Fokus haben, irgendwie Wildeng als Unternehmen voranzutreiben in einem ganz klassischen vertrieblichen Sinne. Das heißt ja, unser Team funktioniert. Das ist ein super Team. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass das eine weitere Herausforderung ist, eben diese Unternehmenskultur gemeinsam zu gestalten, die wir uns sozusagen vorgenommen haben. Und ich finde das auch sehr konsequent. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte auf ökologische und soziale Bedingungen in meiner Lieferkette achten, aber mein Team, das muss einfach nur funktionieren. So, also es gibt Unternehmen, für die ist es sinnvoll zu sagen, Wir sind die größten, schnellsten, besten. Wir nehmen auch nur die besten Mitarbeitenden. Wir schmeißen auch alle raus, die nicht funktionieren. Wir zahlen die höchsten Gehälter am Markt und das ist unsere Strategie. So, das ist dann in sich konsequent. Und für uns ist in sich konsequent zu sagen, wir möchten auf andere Dinge achten. Wir haben andere Ziele. Wir möchten es auf einem ganzheitlichen Aspekt richtig machen. Und deswegen würde es auch für Wildling, glaube ich, nicht funktionieren, zu sagen, wir gehen mit unserem Team ganz anders um oder wir bauen ein ganz anderes Team auf. Wir haben genau die Menschen an Bord, für die diese Werte und diese Ziele richtig sind. Und genau für diese Menschen müssen wir aber auch die richtige Arbeitskultur schaffen. Und da gehört es eben dazu, dass wir auch da bedürfnisorientiert vorgehen und menschlich vorgehen miteinander. Aber das ist eine Herausforderung. So, das ist definitiv Zeit, die wir nutzen, die uns für andere Dinge nicht zur Verfügung steht. Und das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen.
Dann werfen wir einen Blick auf eure Schritte und die Reise, die ihr gemacht habt, da im Detail. Fangen wir vielleicht ganz vorne nochmal an. Als du oder als ihr, also du mit deinem Mann, gegründet habt, was stand für dich da im Fokus im Hinblick auf auch Arbeitsart, Arbeitsweise? Also hat das schon den Grundstein gelegt für deine heutigen Ansichten, Einsichten?
Ja, mit Sicherheit. Also als wir gegründet haben, stand natürlich das Produkt und dessen Funktion erstmal im Mittelpunkt, weil wir das ja quasi entwickeln mussten und auch zusehen mussten, dass das funktioniert. Was für mich aber unglaublich wichtig war, dass ich als arbeitende Person erstmal alle Freiheit habe. Ich habe das sehr, sehr genossen, eben meine eigene Chefin zu sein, mir den Arbeitstag so aufteilen zu können, wie er für mich richtig ist. Also zu den Zeitpunkten, wo ich sehr konzentriert arbeite, dann eben auch sehr konzentriert zu arbeiten und mir aber auch mal eine Stunde freizunehmen, irgendwie mittags, wenn die Sonne scheint und man denkt, okay, jetzt kann man toll an den See fahren. Also so diese Flexibilität in der Aufteilung war für mich sehr wichtig und auch diese Selbstbestimmtheit. Und wir haben dann versucht, eben als ein Team entstanden ist, diese Freiheiten und diese Flexibilität weiterzugeben. Also einfach davon auszugehen, dass Menschen das genauso schätzen und davon auszugehen, dass Menschen sich dann eben am meisten, am besten entfalten können in ihrer Selbstwirksamkeit, wenn man ihnen mit sehr, sehr viel Vertrauen begegnet und einfach sagt, hier, mach einfach, gestalte das selbst. Und das ist ein bisschen also auch ein bisschen schmerzhafte Erkenntnis der letzten Jahre, dass das einfach nicht ausreicht. Also ich kann als Unternehmen nicht hingehen und sagen, so, wir haben jetzt drei Dinge identifiziert, die super wichtig sind für so eine Art von Arbeit. Das ist einmal, einen Sinn zu finden in der Arbeit, die man tut. Es ist, sich nach den eigenen Stärken entwickeln zu können. Und es ist, selbstbestimmt arbeiten zu können. Das waren die Dinge, die mir unglaublich wichtig waren und die wir sozusagen weitergeben wollten. Und wir haben dann eben festgestellt, dass das nicht ausreicht. Also ich kann zwar dieses Angebot machen, aber das heißt noch lange nicht, dass Menschen fähig sind, dieses Angebot anzunehmen. Also einen Sinn in der Arbeit zu finden, okay, ich glaube, das haben wir geschafft, eben das Setting dafür zu setzen, mit der Vision, die wir vorantreiben, mit den Werten, die wir haben und auch mit der Zielsetzung, die wir verfolgen. Also dass wir eher qualitative Ziele verfolgen. Also warum möchte ich das erreichen? Welchen Mehrwert schaffe ich damit eigentlich und nicht ein quantitatives Ziel, was weiß ich will jetzt irgendwie 15% irgendwas Umsatz steigern oder so. Damit ist sozusagen die Sinnfrage, ist in Ordnung. Aber solche Dinge wie zum Beispiel eine Stärke, sehr viele Menschen kommen aus einem, oder wir kommen eigentlich alle aus einem System, in dem wir nicht gelernt haben, was unsere Stärken sind. Also wir haben vielleicht in der Schule gelernt, was wir gut können und dann werden wir belohnt und was wir nicht so gut können, und dann werden wir bestraft. Aber wir haben ja nicht gelernt, was unsere Stärken sind im Sinne von, was ist das, was ich richtig gerne mache? Und zwar so gerne, dass mir das echt eine Menge Energie zurückgibt, wenn ich das tue. Und wir haben auch nicht gelernt, dass man in einem Arbeitsumfeld das darf. Also, dass sozusagen einem das Angebot gemacht wird, mach mehr von dem, was deine Stärke ist. Mach mehr von dem, was dir Spaß macht, weil das wirst du wirklich gut und gerne machen und da wirst du auch nicht ausbrennen, wenn du das tust. Und mach weniger von dem, was deine Schwächen sind. Gib das ab, weil deine Schwächen sind anderer Menschen Stärken. So, aber wenn ich jetzt gar nicht beantworten kann, was ist denn meine Stärke und auch mich nicht traue zu sagen, ich möchte eigentlich gern mehr von dem machen, was mir Spaß macht, weil das fühlt sich ja erstmal irgendwie verkehrt an, denn Arbeit darf ja gar keinen Spaß machen, dann ist das schon mal, also da muss man Menschen daran erstmal heranführen. Und noch komplexer wird es mit dem ganzen Thema Selbstbestimmtheit. Ich kann zwar viel Vertrauen erstmal als Vorschuss geben, Aber das heißt noch lange nicht, dass eine Person sich wohlfühlt mit der Verantwortung, die sie übertragen bekommt und die auch wirklich ausfüllt. Das heißt, eine selbstbestimmtere, autonomere Zusammenarbeit setzt voraus, dass ich zum Beispiel selbstreflektiert arbeite, dass ich meine Bedürfnisse kenne, dass ich meine Bedürfnisse kommunizieren kann, dass ich die Bedürfnisse von anderen und auch vom Unternehmen erkenne und damit auch umgehen kann. Es bedeutet, dass ich Konflikte, also mit Konflikten umgehen kann. Ja, also wenn ich in einem normalen Setting bin, kann ich sagen, hey, hier meine Kollegin ist gerade irgendwie, also ich glaube, die macht das nicht so richtig, aber Chef wird sich schon kümmern. So, das kann ich in einem Unternehmen, wo man anders zusammenarbeiten möchte, nicht machen. Da muss ich mich selber darum kümmern. Da muss ich Dinge ansprechen und verbal, ne, explizit machen. Und das sind alles Dinge, die wir tatsächlich aus unserem Bildungssystem und aus unseren anderen Strukturen, in denen wir heranwachsen, in denen wir sozialisiert werden, nicht lernen. Das heißt, wir müssen das im Unternehmen nachholen. Also wir haben eigentlich einen Bildungsauftrag als Unternehmen, um diese Art der Arbeit überhaupt erstmal möglich zu machen.
Das Thema Stärken ist, glaube ich, sehr spannend. Gleichzeitig auch, glaube ich, schwierig. Wenn ich jetzt auch ganz klassisch an unser Unternehmen denke, ne? Es gibt Stellenbeschreibungen und wenn man jetzt auch jemanden sucht, dann hat man ja auch eine Stellenausschreibung, sucht denjenigen und dann stellt man ihn ein und dann stellt man fest, er hat vielleicht tatsächlich ganz andere Stärken. So, jetzt ist ja so ein Unternehmen, wenn ich mir das so ein bisschen als Verschiebebahnhof vorstelle, einerseits zwar gut, dann jemanden dorthin zu setzen, wo er vielleicht seine Stärken besser ausleben kann. Auf der anderen Seite ist die Stelle ja dann wieder unbesetzt. Also wie setzt ihr dies tatsächlich, weil du hast ja auch gesagt, ganz am Anfang weiß, also auch der Kandidat, der sich bei euch bewirbt, weiß ja auch noch im Idealfall nicht ganz genau, ist das jetzt wirklich sein Bereich, ist er nicht vielleicht woanders noch besser? Also wie geht ihr damit um bei diesem konstanten Schauen, okay, wo hat derjenige, diejenige vielleicht Stärken, wie gibt man dann Dinge auch ab, also Aufgaben, ne? Also das klingt nach einem sehr wechselhaften oder also sich konstant veränderten auch Arbeitsprozess und auch einer Organisationsstruktur.
Ja, das ist natürlich einfacher noch in einem Moment, wo das Unternehmen stark wächst und wo quasi ständig neue Stellen auch geschaffen werden können. Mhm. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir als Team relativ groß geworden sind, wir haben eine steile Lernkurve, auch in dem wirklich mal drauf zu achten, was braucht das Unternehmen jetzt genau. Also das ist jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt und auch zu Recht in den Fokus gerückt. Und es fängt natürlich an bei erstmal einer sehr, sehr guten Stellenbeschreibung. Also auch sich wirklich klar zu machen, was braucht es genau an dieser Stelle? Also was ist die ideale Person, die wir hier eigentlich gerade suchen? Wo liegen denn deren Stärken? Also sich einfach jetzt nicht nur, sagen wir mal, diese externen Dinge, ja, also so und so, was jetzt nicht die und die Berufserfahrung oder das und das, weiß ich nicht, soll die Person mitbringen, also alles so äußerliche, so Lebenslauf-Themen, sondern auch zu überlegen, wie muss die Person denn beschaffen sein, sozusagen? Also was müssen deren interne Stärken sein? Oder was passt eigentlich jetzt gerade hier in dieses Team? Was braucht das Team an der Stelle noch? Und da wirklich erstmal eine komplexere Stellenbeschreibung und Personenbeschreibung im Prinzip erstmal aufzusetzen. Und das ist schon mal ein Prozess, der jetzt mittlerweile auch, also das haben früher dann zum Beispiel die Teamleitungen, ne, haben immer ihre eigenen Stellen besetzt. Da gibt es ein Coaching vorab und wirklich einen Prozess, durch den dann People and Culture durchführt, damit man wirklich sagt, ist das genau die Stelle, die du suchst? Um da erstmal wirklich sehr, sehr klar zu sein in dem, was man eigentlich braucht und auch was ins Team passt. Und dann gibt es eben einen sehr speziellen Auswahlprozess dazu, wo auch immer mehrere Menschen beteiligt sind, sodass man nicht nur den Eindruck einer Person hat, sondern wirklich mehrere. Und es sind auch mehrere Stufen, die dann in so einem Bewerbungsprozess entstehen. Und wir haben eine 6 Monate lange Probezeit, in der auch dann eben sehr genau geschaut wird, passt das jetzt für beide Seiten so? Ne? Ist das, also viele Menschen können sich auch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, bei uns zu arbeiten. Das klingt immer erstmal alles ganz toll, aber ist in der Praxis eben, also man muss damit umgehen können, mit einem dezentralen Team zu arbeiten zum Beispiel. Ne? So, da fehlt einigen Menschen auch etwas dann. Oder es ist eben, sagen wir mal, schwieriger am Anfang sich zurechtzufinden. Also natürlich gibt es da auch ein sehr enges Onboarding und eine sehr enge Begleitung, aber es ist eben, also absichtlich auch eine 6-monatige Probezeit, damit man Zeit hat, sich kennenzulernen, damit man Zeit hat auch für Feedbackgespräche schon mal, ne, um die Mitte der Probezeit und Dinge nochmal anzupassen. Und das nehmen wir mittlerweile auch sehr, sehr ernst. Also auch diese Probezeit nehmen wir mittlerweile sehr ernst. Das haben wir früher, haben wir das nicht im Blick gehabt. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir sagen, wir nehmen am Ende nur die Menschen, von denen wir hundertprozentig sagen, sind genau die, die auch zu Wildling passen für sich selbst. Ja, also du tust ja einem Menschen auch keinen Gefallen, wenn du ihn quasi in eine Stelle reinzwängst, die nicht zu ihm oder zu ihr passt. Und dann sind es aber auch Gespräche laufend immer wieder oder auch so Selbstreflexionsübungen, ne, dieses, was mache ich eigentlich gerade total gerne? Wovon möchte ich eigentlich gerne mehr machen? Was kann ich vielleicht sogar ganz gut, aber ist wirklich lästig oder ist wirklich, ne, ist wirklich das, wo ich so denke, so, oh nee, jetzt muss ich wieder oder keine Ahnung. Um dann auch nochmal zu gucken, kann ich kleine Arbeitsblöcke verschieben? Ne, kann ich, also es macht ja oft wirklich Sinn, Menschen innerhalb ihrer Stärken auch sich ausleben zu lassen. Also da kommt ja dann wahnsinnig viel Energie auch ins Unternehmen wieder zurück und ins Team zurück. Und deswegen macht es durchaus auch Sinn, auch einfach mal Sachen wegzulassen. Also auch das kann man ja machen, wenn man sagt, oh, das ist, ne, also das ist so anstrengend für mich, das mache ich wirklich nicht gerne. Und man dann fragt, ja, ist es überhaupt absolut notwendig oder kann man es reduzieren oder, ne, so, oder kann man es eben in kleinen Arbeitspaketen auch tauschen? Also gibt es jemand im Team, es gibt ja Menschen, die sind Organisationstalente, ja, oder Koordinationstalente, da kann man ja bestimmte Aufgaben auch einfach abgeben. Denn für die ist es wiederum leicht, und für andere ist es einfach, ne, die absolute Horror, sich irgendwie ständig um solche Dinge kümmern zu müssen. Aber genau, also wir werden uns immer bewusster, was Menschen für Stärken auch haben können oder mitbringen, was es für Typen auch gibt. Also sind ja dann doch auch, also kannst du schon auch so ein bisschen zuordnen. Es gibt, also zum Beispiel auch auf einer Flughöhe, wo arbeiten Menschen eigentlich gerne? Es gibt Menschen, die fühlen sich wahnsinnig wohl in einem abstrakt komplexen Themenbereich, also wo man eigentlich noch gar nicht so richtig sagen kann, wo, ne, so, was ist denn genau und was wird dann irgendwie sein. Und es gibt Menschen, die haben es gerne ein bisschen konkreter und es gibt Menschen, die wollen es gerne nur total konkret haben und alles andere, ne, macht sie einfach sehr unruhig. So, ja. Und sich einfach diesen ganzen Themen bewusster zu werden, hilft dann natürlich auch, Menschen besser zu begleiten an den Stellen.
Was steht denn dann zum Beispiel im Mittelpunkt eurer Reviews, also auch vielleicht der Mitarbeiterjahresgespräche oder Quartalsgespräche, die ihr führt?
Ja, also auch das sind Dinge, die wir noch nicht komplett institutionalisiert haben. Also es ist jetzt keine feste Vorgabe, pass mal auf, du führst dann und dann und dann Gespräche und das ist Teil des Ganzen, sondern es ist auch etwas, was wir gemeinsam noch entwickeln. Und es gibt Teamleitungen, die das sehr regelmäßig machen. Und es gibt andere Teamleitungen, die das eher bei Bedarf machen. Das hängt auch manchmal ein bisschen von der, ne, also von der Qualität der Beziehungen, der Größe des Teams und so weiter ab. Aber definitiv solche Gespräche, also jetzt, ne, ich rede jetzt einfach mal von mir, also die Gespräche, die ich mit meinen direkten Mitarbeitenden sozusagen führe, sind eben auch solche. Wie geht's, also auch dieses ganz ehrlich zu fragen, wie geht es dir eigentlich gerade? Was belastet dich? Was macht dir Spaß? Wie können wir, ne, zusehen? Also wirklich miteinander auch Rollen zu entwickeln und zu gestalten, das gehört auf jeden Fall dazu. Und also für mich ist es eher ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Aber das bedeutet eben auch, dass ich maximal, ne, 5 bis 8 Personen habe, mit denen ich das machen kann. Also aktuell sind es tatsächlich weniger, weil das einfach, also ich finde das eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe und das braucht Zeit und das braucht also deswegen Zeit, weil man eine gute Beziehung miteinander aufbauen muss. Und es ist auch, man muss auch erkennen, dass nicht mit jeder Person man diese Beziehung aufbauen kann und möchte. Also dass auch man selber nicht vielleicht die richtige Person ist für diejenige Person, ne, da so offen miteinander in den Austausch zu kommen. Genau, also für mich ist es eher eine Art Beziehungsarbeit tatsächlich, die da im Hintergrund steht.
Wie schaffst du es denn, eine gute Beziehung aufzubauen? Oder was braucht es aus deiner Sicht, um eine gute Beziehung mit einem Mitarbeiter aufzubauen?
Also ich finde, das ist nicht anders auf der Arbeit als in der normalen Welt auch. Ich finde es auch ganz schwierig, sozusagen jetzt auf der Arbeit einfach nur eine Rolle auszufüllen und dann, also ich bin auf der Arbeit Anna, so wie ich das im normalen Leben auch bin. Und ich bin auch da offen und ehrlich erstmal. Und ich glaube, das hilft oft. Also nur, ne, wenn ich selber eben offen in Gespräche gehe, wenn ich Verletzlichkeit zeige, wenn ich nur Dinge, die mich bewegen, auch offen anspreche, macht das natürlich der anderen Person auch mehr Mut, das ebenso zu tun. Also man braucht eine Vertrauensbasis und die wird durch viel, also ich mache das nicht nach Plan X oder habe eine Liste oder denke mir so und jetzt musst du nochmal irgendwas machen, sondern es geht wirklich ja darum, menschlich miteinander in eine Beziehung zu kommen, so wie man auch im normalen Leben Beziehungen aufbaut.
Ja, im Unternehmen irgendwo besteht ja trotzdem eine Hierarchie. Es gibt, und du bist sogar in dem Moment Gründerin, Geschäftsführerin, Vorgesetzte, ist anders als im normalen Leben, wo diese Hierarchien oder diese Rollen nicht so klar besetzt sind. Also das kann ich mir oder stelle ich mir halt schwierig vor. Ne? Wie überwindet man diesen Unterschied, um eben tatsächlich eine Vertrauen, ne? Weil wenn ich mir überlege, also meinem Chef, meiner Chefin jetzt zu erzählen, dass es mir gerade nicht so gut geht, dass ich irgendwie nicht so richtig vorankomme, dann bin ich ja der Nächste, der hier fliegt. Oder zumindest das Risiko. Ne? Also ich will ja eigentlich zeigen, ich performe super, ich habe im Kopf vielleicht auch schon, okay, meine nächste Gehaltserhöhung irgendwie. Also es sind ja unterschiedliche, also es können unterschiedliche Interessenslagen dort bestehen, die eben so dieses, zumindest für mich jetzt schwierig oder Schwierigkeiten für das Thema Vertrauen aufbauen.
Ja, absolut. Und ich glaube, da bin ich auch oft zu naiv gewesen. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier als Anna und ich bin natürlich da nicht nur als Anna. Also auch nicht in einem Raum mit verschiedenen Mitarbeitenden, wo es um Entscheidungen geht oder so, bin ich da einfach nur als Anna. Wenn ich eine Meinung äußere, ist es nicht nur Anna, die jetzt auch noch eine Meinung hat, sondern natürlich hat das ein anderes Gewicht. Und das ist wahrscheinlich auch so der anstrengendste und schmerzhafteste Erkenntnisweg irgendwie der letzten Jahre. Dass, also natürlich, je größer das Team wird, je weniger man sich persönlich kennt, je mehr Leute auch da sind, die mich einfach gar nicht persönlich kennen, desto gewichtiger wird diese Rolle, die ich habe. Und desto weniger kann ich die sozusagen jetzt ne, in einem menschlichen Miteinander irgendwo unter den Tisch fallen lassen. Und sich dessen bewusst zu werden, war keine einfache Erkenntnis. So, es ist aber auch, also es ist wahnsinnig wichtig, tatsächlich mit dieser Macht erstmal umzugehen, die da im Raum steht. Und das explizit zu machen, sich dessen bewusst zu werden, auch zu sagen, ja, wo habe ich Macht und wo möchte ich die auch haben, weil ich es sinnvoll finde? Und wo ist meine Macht nicht sinnvoll und darf ne, ignoriert oder umgangen werden? Wo steht sie einem einfach im Weg, wenn man Beziehungen aufbauen möchte? Also zum Beispiel solche Dinge wie Gehaltsentscheidungen mache ich nicht. Auch nicht mit den Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Das ist unser People and Culture Team, die sich darum kümmern. Mhm. Und die sich darum auch kümmern innerhalb eines strikten Konzepts, was jetzt nicht nur ne, individuell und subjektiv verhandelt wird, sondern was immer in Beziehung zueinander steht und auch basierend auf jetzt objektiven Kriterien sozusagen entschieden wird. Und deswegen, also ich glaube, solche Dinge muss man zum Beispiel entkoppeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig in normalen Hierarchien, dass eben die Person, mit der ich jetzt hier irgendwie zusammenarbeiten soll oder der ich zuarbeiten soll, gleichzeitig entscheidet darüber, ne, wie es mir hier geht und ob ich bleibe und welches Gehalt ich bekomme. Und es gibt bestimmte Dinge, die kann man einfach voneinander entkoppeln. Dann wird es diese Macht nicht mehr so gefährlich oder so übergreifend. Und gleichzeitig muss man natürlich umgehen mit dem Stück Macht, was dann da noch übrig bleibt. Und ich glaube, das lässt sich nur durch eine lange Zusammenarbeit auch dann etablieren. Ja, also dass die Person merkt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich hier mein Herz öffne. So. Es ist, also wir machen das auch in Runden, dass wir zum Beispiel mit einem Check-in anfangen und sagen, wie geht's mir eigentlich heute? So, und je offener Menschen dann sind und je offener natürlich auch jetzt wir sind als Führungspersonen, desto mehr erkennt man, dass es vollkommen in Ordnung. Also man muss es einfach zeigen. So, ich glaube, das kann man niemand von Anfang an einfach sagen, sondern man muss es erleben, dass das wirklich in Ordnung ist und dass das auch keine negativen Konsequenzen hat und dass ich damit auch nur meine Selbstwirksamkeit stärke, wenn ich sage, pass mal auf, mir geht es gerade aus dem und dem Grund nicht so gut und wir reden jetzt darüber, wie man das ändern kann oder wie es lösen kann. Und das ist dann schon Vertrauen, was sich über die Jahre aufbaut, aber auch was nicht einfach gegeben ist. Also auch das kann natürlich ne, an bestimmten Stellen auch immer wieder Kratzer bekommen oder Rückschritte erleiden. Und es ist eben wichtig, und ich glaube, darum geht es letztendlich, dass man da achtsam miteinander umgeht. Also dass man immer wieder auch Spannungen erkennt, die im Raum stehen, dass ich das auch anspreche. Ja, also wenn ich jetzt merke, okay, die andere Person spricht das nicht an, dann spreche ich es an und sage das mal auf. Ich merke, hier stehen gerade Dinge im Raum. So, wie können wir die klären? Lass uns eine externe Person mit dazu nehmen, damit du dich auch wohlfühlst in so einem Gespräch mit mir. Ja, das, also gerade wenn es jetzt um Konflikte geht mit mir, das muss so eine Person nicht sozusagen dann alleine aushandeln, sondern dann haben wir jemand, die oder der das Gespräch moderiert. So, also dass man ja sich dessen bewusst ist, dass so eine Beziehung einfach wie auch im normalen Leben eine Menge Arbeit ist und eine Menge Aufwand und das aber auch braucht.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ein Schlagwort dabei ist ja Feedback. Das im Prinzip Feedback-Kultur und so weiter. Das ist auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark in Mode gekommen ist. Wie setzt ihr das um? Und vielleicht da vor allen Dingen auch, wie bekommst du denn Feedback?
Ja, also ich habe mich extrem gesperrt gegen Feedback. Ich fand das immer enorm übergriffig, also sowohl Feedback zu geben, als auch Feedback zu bekommen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass man ja selber weiß, was jetzt irgendwie gut gelaufen ist und was nicht. Mhm. Und es ist aber natürlich so, dass nicht alle Menschen sehr, sehr reflektiert rangehen und dass einem selber natürlich auch viele Dinge einfach vielleicht gar nicht auffallen. So, also es ist schon ein wichtiger Teil einer Kultur, sich diese Offenheit zu erarbeiten, also Dinge ansprechen zu können. Und ich hampel damit immer noch ein bisschen rum, weil ich finde sowohl Lob übergriffig, also ich finde Lob ganz schnell nicht auf Augenhöhe. Also es wird mir auch vorgeworfen, sozusagen, ich wäre nicht wertschätzend genug. Für mich ist es immer die super Wertschätzung, wenn man einfach wunderbar miteinander arbeitet, so wenn man zusammen tolle Dinge produziert und wenn man sich möglichst wenig im Weg rumsteht. So, das ist für mich eigentlich, also dieses, ne, wir arbeiten alle frei miteinander und co-kreativ, ist für mich die größte Anerkennung, die ich aussprechen kann. Und ich finde es sehr schwierig, zwischendurch zu sagen, das hast du wirklich toll gemacht, weil mich das in dem Moment gefühlt total erhöht über die Person und ich sage jetzt so lehrermäßig, muttermäßig, klopf dir auf die Schulter und sag, ach, das war super. Ich empfinde Lob seltenst auf Augenhöhe. Also dafür muss eine wirklich gute Beziehung da sein, innerhalb derer ich dann eben Dinge offen aussprechen kann. Und das können dann positive wie negative Dinge sein. Das heißt wieder, also auch für Feedback ist für mich eigentlich, also für ein ehrliches, gutes Feedback, was man auch annehmen kann, positiv wie negativ, ist auch wieder die Beziehung total wichtig. Und innerhalb so einer Beziehung kann ich das auf Augenhöhe aussprechen. Wenn ich diese Beziehung nicht habe, ist es nie auf Augenhöhe. Also vor allen Dingen nicht, wenn ein Machtgefälle da ist. Mhm. Und deswegen muss man Feedback, weil natürlich nicht überall diese Beziehungen so möglich sind, muss man Feedback, glaube ich, anders verankern. Also man muss es als kontinuierlichen Prozess immer wieder verankern und auch auf möglichst viele Perspektiven verteilen. Also gerade als Führungsposition, also ich kann einem Teamlead gar nicht Feedback geben dazu, wie sie oder er das Team führt. Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht das Team. So, das heißt, da muss das Feedback aus dem Team kommen. Genauso muss ich als Company Lead Feedback von den Leuten bekommen, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Und ich weiß, dass es jetzt gerade zu dieser Zeit kein positives Feedback wäre, weil wir wirklich uns da als Team enorm zusammenruckeln müssen gerade. Und so, das sind Dinge, die müssen dann quasi in der Kultur verankert sein als jetzt wiederkehrende Bausteine. Und ne, also es muss mit Schulungen einhergehen. Wir müssen lernen, wie wir Feedback geben. Wir müssen lernen, wie wir Feedback empfangen. Und wie gesagt, ich glaube, durch dieses, also sagen wir mal, in kleinen Dosen und regelmäßig kommt man, glaube ich, eher dann, eben wenn jetzt eine wirklich gute Beziehung fehlt, kommt man eher dahin zu sagen, so, man kann das dann irgendwann auch in dieser Masse an kleinen Rückmeldungen ganz anders einordnen und sich daran orientieren. Und es hilft natürlich auch, Selbstreflexion zu lernen, wenn man immer mal wieder auch bestimmte Dinge gespiegelt bekommt. Und deswegen finde ich das wichtig. Also ich finde es wichtig deshalb, weil wir alle nicht genügend reflektiert sind. Punkt.
Ein Stichwort bei diesem Wort Beziehung, was ja schon häufig gefallen ist, ne? Also die Beziehung mit den Mitarbeitern, weil das ist ja auch bei Unternehmen sehr unterschiedlich. Seht ihr euch als eine Familie?
Um Gottes Willen.
Oder, okay, gut, dann hast du die Frage schon beantwortet. Oder wie würdet ihr euch definieren? Als Vergleich mit einer Sportmannschaft beispielsweise? Oder wie würdest du so dieses Konstrukt oder die Mitarbeiter, das Team da sehen?
Ich habe da, glaube ich, jetzt gar keinen direkten Vergleich. Es ist nur, also es ist tatsächlich so, dass es auch Menschen gibt im Team, die das gerne als Familie sehen würden. So. Also für die das so eine Art Wahlfamilie auch ist. Natürlich vereinen uns viele Dinge und es vereinen uns viele Werte und es vereint uns eine Vision und so. Und das gibt einem natürlich auch auf einer anderen Ebene das Gefühl, zusammenzugehören. Wir sind aber keine Familie und ich finde das ganz, ganz wichtig. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die versucht, zusammen etwas zu bewegen. Und mit einer Familie bist du zusammengewürfelt und ich liebe meine Familie über alles, aber ich muss jetzt nicht unbedingt ständig mit meiner Familie zusammenarbeiten und das hat auch einen guten Grund so und das ist auch sinnvoll. So, wir suchen uns ja hier sehr gezielt Menschen, mit denen wir in verschiedenen Konstellationen eben Dinge bewegen möchten. Und ich finde, das muss immer im Vordergrund stehen. Es muss immer im Vordergrund stehen, was wir eigentlich, also wofür wir angetreten sind sozusagen. Und da die verschiedenen Ebenen mitzunehmen, also ne, dieses den Kopf und das, was man da drin hat, aber natürlich auch die Emotionen und so, das ist nochmal die große Aufgabe, das alles miteinander zu vereinen. Aber im Zentrum steht für mich das, was wir zusammen schaffen möchten. Mhm.
Bei der Familie ist es ja so, wenn man sich mal streitet oder vielleicht nicht mehr leiden kann, spricht man im Zweifel nicht mehr miteinander. Man ist aber trotzdem weiterhin Familie. Den Vorteil, also man wird seine Familie nicht los. Fluch und Segen. Im Unternehmen ist es ja anders. Deshalb die Frage, wann muss jemand bei euch gehen?
Also es passiert, dass man merkt, dass Menschen nicht mehr am richtigen Ort sind. Mhm. Das kann sein, dass man das aus der Unternehmensperspektive merkt, weil man einfach denkt, okay, ne, wir wollen was zusammen bewegen und wir schaffen das gerade an der Stelle nicht. Und natürlich gibt es dann viele Gespräche dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie den Eindruck bekommen, hier ist irgendwas, also das ist jetzt doof, so wollen wir da mal einen Schlussstrich setzen, sondern man geht natürlich gerade da in die Gespräche und dafür ist es eigentlich gut, dass wir dieses Zielsystem haben, an dem man auch relativ objektiv schauen kann, welche Erwartungen stehen im Raum, welche Ziele haben wir uns gesetzt und gibt es jetzt irgendwie einen längeren Zeitraum, über den immer wieder wir entweder in der Zielsetzung auseinanderklaffen, ne, oder das halt einfach nicht funktioniert. So. Und es gibt dafür sehr viele Gründe. Es gibt manchmal, ne, dass es eben in der Konstellation nicht funktioniert oder dass es wirklich andere Erwartungshaltungen gibt oder dass die Person, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die Person sich oft einfach auch nicht wohlfühlt. Also es gibt zum Beispiel Menschen, für die ist diese Homeoffice-Arbeit nichts. Mhm. Und es hilft dann schon, diese Dinge anzusprechen. Und also meistens ist es eben so, wenn man zu so einem Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, das läuft nicht, dann sind beide Seiten nicht glücklich. Also dann ist es wirklich auch für die Person keine große Überraschung. Und das ist dann eher oft so, dass die Person sich vielleicht gar nicht getraut hat, jetzt irgendwie, ne, also für sich und aus ihren eigenen Gründen jetzt diesen Schritt zu gehen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man das im Blick behält, weil es oft für die Person sogar eine Art Befreiung ist, zu sagen, oh ja, also ganz, ja, wenn ich jetzt überlege, so ist es, geht mir einfach schon lange so damit irgendwie nicht gut und ich muss mich mal neu orientieren. Also das ist oft gar nicht die Katastrophe, vor der man so Angst hat, sondern eher ein wichtiger nächster Schritt. Und das heißt auch nicht, ne, also es ist oft so, dass man auch sagen kann, okay, weiß ich nicht, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen gehabt oder also ne, oft kriegt man das auch nochmal hingebogen oder kann dann mit einer Rollenänderung oder irgendwas agieren. Aber wenn man feststellt, es ist einfach, also das wir bewegen hier nichts mehr zusammen, ich finde, dann muss man da auch offen miteinander sprechen.
Das ist vielleicht dann noch auch unternehmerisch relativ einfach zu entscheiden. Wie wäre es in einem Fall, in einem Team gibt es jemand, der super Leistung bringt eigentlich, also der ganz toll auch was wegschafft, wie auch immer. Aber er passt nicht ins Team oder er sorgt für Unruhe im Team. Wie geht dir dann vor? Wie gehst du dann vor?
Also auch das haben wir gehabt und wir haben uns in den Fällen auch getrennt voneinander. also auch da, ne, das ist das jetzt irgendwas Temporäres, hat man das Gefühl, okay, der Person geht es einfach gerade super schlecht, dann gibt es ja viele Optionen. Also eine Option kann sein, ich nehme mir eine Auszeit, und eine Option kann sein, ich mache ein Sabbatical, eine Option kann sein, ich mache ein Resilienztraining, eine Option kann sein, was weiß ich, ich gebe einfach zum Beispiel jetzt meine Führungsposition auf und mache mal eine Zeit lang nur ein Projekt, so ohne dass jetzt mir direkt das Gehalt gekürzt wird oder irgendwas. Ja, also das es gibt viele Möglichkeiten, finde ich, erstmal mit so einer Situation umzugehen. Wenn man aber das Gefühl hat, ganz grundsätzlich funktioniert das nicht und ganz grundsätzlich gibt es zum Beispiel Machtkämpfe oder so, die auf eine jetzt sehr, sehr ungute Art ausgetragen werden und man hat das Gefühl, das ist eher was, was im Kern einfach immer wieder Konflikte erzeugen wird. Und wo Menschen auch dann leiden durch diese Person oder ne, im Miteinander und man bekommt das, also ich finde, da muss man sich die Frage stellen, bekommen wir das in den Griff? Schaffen wir das? Mhm. Sind wir in der Lage, diese Person so zu begleiten? Weil ich glaube, alle Menschen können das lernen. So, aber die Frage ist eben, wie lange dauert das und wie fähig sind wir als Team, als People and Culture Team und so, das so zu begleiten, dass möglichst wenig Schaden passiert. Und wenn man feststellen muss, wir können das nicht, wir können das nicht leisten, wir sind einfach nicht ausgebildet genug oder wir haben nicht die Zeit gerade, die es bräuchte, ich finde, dann muss man die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, wir können das gerade nicht leisten. Wir schaffen es nicht, dich jetzt so zu begleiten, dass es, und der Person geht es in dem Moment auch nicht gut. Das ist eigentlich immer so. So, wir schaffen es nicht, dich so zu begleiten, dass es dir gut geht und dass es auch den anderen gut geht, mit denen du zusammenarbeitest.
Du hattest das Zielsystem angesprochen, was Mitarbeiter haben, dieses Thema auch, welche Erwartungen im Raum stehen. Wie kannst du da vielleicht ein paar Details geben? Wie entwickelt ihr das und was steht da vielleicht so typischerweise drin?
Also wir arbeiten nach der OKR-Methode jetzt schon seit vielen Jahren. Das ist Objectives and Key Results, also ein Kürzel dafür. Wir haben das 2018 schon eingeführt mit, weiß ich nicht, 60 Leuten, die wir damals waren. Und es funktioniert auch heute noch sehr gut. Wir haben es natürlich unterwegs häufiger mal angepasst. Das heißt, wir arbeiten aktuell in einem Tertialsrhythmus, also 4 Monate jeweils, hat so eine Phase, startet mit einem Kickoff, wo man gemeinsam eben Ziele diskutiert. Also da gibt es eine Company-Perspektive, sowas ist auch, also ne, basiert auf Roadmaps, die jetzt eher so 2-3 Jahre irgendwie im Fokus haben und basierend auf den Zielen, die wir uns da gesetzt haben. Was wären jetzt sozusagen die Ziele, die wir jetzt im nächsten Tertial angehen? Und da gibt es eine Company-Perspektive, es gibt eine Perspektive aus den unterschiedlichen Bereichen und teilweise eben auch von Mitarbeitenden jetzt persönlich. Und die werden quasi miteinander verhandelt in einem Kickoff. Dann einigt man sich und das ist, glaube ich, auch das sehr, sehr Gute eben an so einem Zielsystem. Man hat sehr klare Prioritäten, man hat sehr klar die Ressourcen im Blick und man hat dann einen sehr großen Fokus eben auf diese Themen im Tertial. Und es endet, und das ist auch sehr, sehr wichtig, mit einem Review. Also es wird wirklich nochmal geguckt, ne, wie sind die Ergebnisse, warum sind die so, was haben wir gut gemacht, was wollen wir weitermachen, was haben wir nicht so gut gemacht, was müssen wir dringend, ne, ändern, irgendwie beim nächsten Mal, welche Learnings müssen wir mitnehmen. So, das heißt, es ist eigentlich für die Organisation so ein ständiges, ne, Zusammenkommen, diskutieren, priorisieren, fokussieren und dann aber auch lernen gemeinsam und eben Schlüsse daraus ziehen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass es transparent ist. Also, dass jede Person im Unternehmen weiß, woran das Unternehmen jetzt in dieser Zeit arbeiten wird und warum. Und das Warum ergibt sich eben auch aus der Art und Weise der Formulierung der Ziele. Also, ich habe ein qualitatives Ziel. Es könnte, also das ist immer auf Company-Ebene wird es sehr schnell sehr groß und sehr abstrakt. Ne? Aber da wäre zum Beispiel eine Formulierung, also wir haben da immer unsere Kernkompetenzen im Blick. Also ein Ziel wird sich ums Produkt drehen, eins um unsere Kundschaftsbeziehungen, eins wird sich um nachhaltiges Wachstum drehen, eins um unsere Kultur und unseren positiven Impact und eins nochmal so, jetzt sagen wir mal, ein Fokusthema, was jetzt eher so die Infrastruktur, Prozesse, Strukturen, ne, betrifft. Und sagen wir jetzt mal im Bereich Produkt, ist das dann fokussiert eher auf Nachhaltigkeit, Innovation, Qualität. Und da gibt es dann unterschiedliche Schwerpunkte, die wir setzen können. Also entweder setzen wir dann mal in den gesamten Teams einen Schwerpunkt auf Qualität. Das ist aber seltener so. Und es ist immer eher so, dass dann eben, ne, es gibt einen Bereich, in dem Neuentwicklungen vorangetrieben werden. Es gibt einen Bereich, in dem die Kollektion gestaltet wird und die Qualität nochmal angeschaut wird. Und also das heißt, ja, ein Ziel könnte dann sein, wir, also wie gesagt, es ist auf Company-Ebene einfach sehr abstrakt. Das heißt dann, ne, wir machen Fortschritte oder wir stellen ein innovatives, qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung. So. Und genau über die Ziele, die sich dann sozusagen in den Bereichen daran anschließen, da wird es dann sehr viel konkreter. Also für die Menschen, die dann wirklich an diesen Zielen richtig arbeiten, die nehmen sich natürlich dann ganz speziell, also die haben dann ein Entwicklungsprojekt. So, aber es wird schon darauf geachtet, dass jetzt in den einzelnen Bereichen das Ziel dann so formuliert ist, dass ich weiß, welchen Mehrwert es liefert. Ja, also ich erfreue die Kundschaft mit einer Verbesserung im Bereich der Wasserdichtigkeit jetzt. So, dann weiß ich ja, wofür ich arbeite. Ich weiß ja, wer davon hinterher einen Vorteil hat und für wen ich da einen Mehrwert leiste.
Und ich kann es messen, indem ich, also der Schuh vielleicht jetzt 5 Minuten länger in einer Schüssel mit Wasser steht, ohne drinnen nass zu werden.
Genau, also es gibt immer, genau, es gibt diese zwei Ebenen. Ne? Es gibt dieses qualitative Ziel, das beinhaltet eher den Mehrwert. Und dann gibt es messbare Erfolgstreiber. Mhm. Und die sind dann wirklich, ne, also ich verbessere die Reklamationsrate um irgendwas. Mhm. Wir haben ein neues Modell entwickelt, das ohne Membran auskommt. Ja, also auch im Bereich Nachhaltigkeit. Oder wir haben dies und jenes Material am Schuh, wir haben dafür eine Alternative gefunden. Also da kannst du es dann messen. Und das ist auch wichtig, dass man eben, ne, nicht nur so dieses, okay, wofür machen wir das, sondern auch, wir haben das Ziel erreicht, wenn wir ABCD in diesem Tertial geschafft haben. So.
Okay, du hast vorhin gesagt, manche Mitarbeiter kommen mit dem Homeoffice-Thema nicht zurecht. Jetzt seid ihr ja von Anfang an komplett, wie man mittlerweile sagt, remote aufgestellt. Bei euch gar nicht großartig hybrid, wie es ja viele Unternehmen jetzt auch machen. Was habt ihr da als Learnings draus gezogen? Was fehlt vielleicht den Leuten auch? Wie habt ihr es dann geschafft, das doch hinzubekommen? Wie überbrückt ihr auch Distanz oder schafft auch Meeting-Atmosphären, die ja virtuell ganz anders sind, als wenn man sich eben mal trifft? Wie bekommt ihr das hin?
Ja, also die dezentrale Arbeit hat natürlich wahnsinnige Vorteile im Bereich Flexibilität, Vereinbarkeit. Also ich muss keine Stunden irgendwie mit Pendeln verbringen. Ich kann in ganz Deutschland nach eben jetzt der passenden Person für die nächste Stelle suchen. Es bedeutet sehr viele Vorteile, auch gerade jetzt für Familien. Auch sowas wie, okay, ich muss nicht mehr in Berlin wohnen, wo die Mieten wahnsinnig teuer sind. Ich kann einfach aufs Land ziehen und kann von da aus genauso meiner Arbeit nachgehen. Ja, Menschen, die zwischendurch so ein Work and Travel machen, sind dann halt mal irgendwo an einem sonnigeren Ort vielleicht und arbeiten von da. Also es bietet wirklich viele Freiheiten und das ist sehr positiv. Gleichzeitig kommt es mit einer Menge Herausforderungen und da ist gerade das Thema Beziehung halt ein ganz, ganz wichtiges. Also man baut eine andere Beziehung zu Menschen auf, die man jetzt, sagen wir mal, nur online trifft, als wenn man sich auch persönlich kennenlernt. Und anfangs war eben dieses persönliche Zusammenkommen ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Kultur. Also wir haben uns anfangs jeden Monat getroffen und dann zumindest alle 2 Monate, als das Team ein bisschen größer geworden ist. Und dann kam die Pandemie und wir haben das aufgehört, jetzt in dieser Regelmäßigkeit. Und wir sind immer noch dabei, jetzt wieder neue Konzepte zu entwickeln, sich wieder regelmäßiger zu sehen, weil das schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil auch der Kultur ist, dass man immer mal wieder zusammenkommt und Dinge eben dann doch sich klären, die vorher vielleicht sehr, sehr kompliziert geworden sind. Das heißt, ein persönliches Zusammentreffen, also die Teams machen das jetzt schon wieder sehr regelmäßig, aber so als großes Team müssen wir da noch wieder ein Konzept finden, in dem das Sinn macht. Und also das würde ich immer sagen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also man muss, auch wenn man dezentral arbeitet, irgendwann zusammenkommen und miteinander auch einfach Freizeit verbringen können. Jetzt für die reguläre Zusammenarbeit sind verschiedene Dinge wichtig geworden für uns. Also einmal haben wir in den Meetings immer die Kameras an. Das ist zwar aus Nachhaltigkeitsgründen nicht sehr sinnvoll, aber es ist wichtig, dass man sich sehen kann und auch ein bisschen Mimik zumindest ablesen kann im Gesicht. Man muss bestimmte Dinge einfach institutionalisieren. Also wir fangen zum Beispiel immer mit einem Check-in an in Meetings, wo wir sagen, wie geht's dir eigentlich heute, wie bist du heute hier? Das sind Dinge, die ich wahrscheinlich mitbekommen würde, wenn ich mit jemandem ein Büro teile. Die Person scheint aber heute irgendwie gestresst zu sein oder hat jetzt schon 3-mal gestöhnt, irgendwas ist nicht in Ordnung. So, das muss ich in einem virtuellen Umgebung muss jetzt reproduzieren, dieses nochmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen und einschätzen können, wie die andere Person eigentlich gerade drauf ist heute. Dann kann man zum Beispiel dieses ungezwungene Zusammentreffen in der Kaffeeküche oder so, auch das muss man einfach extra dann reproduzieren. Also ich kann sagen, wir treffen uns eine halbe Stunde jede Woche und es ist verboten, über die Arbeit zu sprechen, aber wir haben irgendwelche witzigen Themen, Titel für diese Meetings und erzählen uns dann spannend aus unserem Leben. So, das sind Dinge, die unglaublich viel bringen. Also das ist wirklich interessant, wie viel Nähe da geschaffen werden kann. Ja, und so muss man sich eigentlich den Arbeitsalltag anschauen und sich einfach der Herausforderung auch bewusst sein. Also auch in dieser virtuellen Kommunikation zum Beispiel kann ganz schnell, also gerade wenn es ein geschriebenes Wort ist, ganz schnell was in den falschen Hals kommen. Und dazu ist eben genauso wichtig, zu lernen, damit umzugehen. Wir haben die Regel, dass man dann zweimal nachfragen muss, bevor man sauer wird, wenn man das Gefühl hat, was meint denn jetzt die Person damit? Also, dass man sich dann nochmal rückversichert, wie man es verstanden hat und ob es genauso gemeint worden ist. Das heißt, es erfordert relativ viel Disziplin im Umgang miteinander. Und das ist eben auch noch eine Herausforderung, die so dazukommt.
Eine ganz pragmatische Frage. Gibt es Regeln bei euch, was während einer Videokonferenz erlaubt ist oder nicht? Also, nehmen wir, ihr seid 5 Leute, bei 2 laufen andauernd die Kinder rein, machen Krach. So, wie geht ihr damit um?
Also, es gibt die eine Regel, die Mikros sind aus, wenn man nicht spricht. Dann ist mir im Prinzip egal, ob hinten ein Kind auf dem Sofa rumspringt und grölt. Solange ich die Person verstehen kann, wenn sie was sagt, Also das lässt sich in unserem Arbeitsumfeld gar nicht vermeiden, dass zwischendurch ein Hund reinläuft oder ein Kind und wir sind da sehr verständnisvoll miteinander, weil wir das alle kennen. Aber es muss natürlich gewährleistet sein, dass wir uns gegenseitig verstehen und arbeiten können. So. Und das ist auch, also Arbeitsalltag ist jetzt schon eher, dass man nur konzentriert vor dem Gerät sitzen kann und nicht irgendwie 3 Sachen gleichzeitig noch machen muss. Ja, das heißt also, wie gesagt, Mikro aus, wenn ich nicht rede und schon da sein, ja, also jetzt nicht irgendwie 3 Sachen parallel machen, wenn einem das auffällt, dass das dauernd so ist, dann spricht man das auch an. Und auf der anderen Seite kann man zum Beispiel, wenn man jetzt nicht in einer großen Runde ist, also es ist ja oft so, dass man sich besser konzentrieren kann, wenn man was anderes macht, statt auf den Bildschirm zu starren. Ne, so eigentlich wäre es, also ich kann mich oft viel besser auf das Gesagte konzentrieren, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel. Und das ist einfach in einer großen Runde nicht möglich. Also wenn dann so viele Menschen hast, die irgendwie vor dem Bildschirm hin und her wippen oder zwischendurch ne, irgendwo durch den Wald laufen, das lässt sich da nicht machen. Aber wir machen das zum Beispiel in One-on-Ones, dass man dann einfach miteinander ausmacht, okay, lass mal ein normales Telefonat machen. Wir brauchen gerade den Bildschirm nicht oder ne, wir machen einfach ein Meeting, aber wir sind beide unterwegs. Also das sind dann auch Absprachen untereinander.
Anna, vielleicht als letztes Thema für heute würde ich nochmal gerne auf diese Selbstbestimmung eingehen, die du vorhin genannt hast, wo du auch schon angeführt hast, das ist gar nicht so einfach. Wo liegen da die großen Herausforderungen und was tut ihr, um das besser zu lösen?
Ja, also die große Herausforderung, wenn ich jetzt sage, ach, wir möchten einfach alle selbstbestimmt arbeiten, wir wollen alle möglichst viel Freiheit haben, ist, dass viele Menschen damit überfordert sind und wieder eigentlich aus dem Grund, dass wir das so nicht gelernt haben. Also dass wir eigentlich ja aus Systemen kommen, wo uns immer vorgegeben wird, was wir jetzt zu tun haben, also insbesondere in der Schule. Also wir müssen ganz, ganz dringend unser Bildungssystem anpacken, aber das ist ein anderes Thema. Genau, also in der Schule lerne ich nicht, was möchtest du oder wie sortierst du dir das oder wie willst du dieses Projekt angehen, sondern es wird mir vorgekaut und nur was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Das heißt, wenn ich Menschen jetzt in eine Arbeitssituation, in so eine Situation schmeiße, überfordere ich sie meistens oder häufig zumindest damit. Ich glaube, da muss man sehr sensibel sein dafür, welche Menschen kommen damit super gut klar und suchen das. Also auch davon gibt es wirklich viele, ne, die sagen, hey, so das Schlimmste, was mir passieren kann, ist Micromanagement. So, gib mir die Freiheit. Und die nehmen sich die Freiheit dann auch, wenn man sie ihnen quasi zur Verfügung stellt. Und das ist sehr gut. Auch da muss man natürlich gucken, an welchen Stellen kommt man zusammen und spricht sich ab. Also auch da kann es jetzt, ne, sozusagen, es kann auch ins Gegenteil schlagen, dass die Person jetzt irgendwie komplett frei irgendwas macht, was dann hinterher vielleicht nicht mehr zusammenpasst. Also auch da muss man natürlich Punkte definieren, an denen man zusammenkommt und nochmal ne, auf den gleichen Nenner kommt. Das ist aber einfacher als das andere, zu sagen, okay, wie Also wie viel Orientierung braucht denn jetzt die Person und wie kommen wir dahin, dass sie vielleicht mit weniger Orientierung klarkommt? Wir achten tatsächlich schon im Recruiting darauf, dass wir eher Leute einstellen, die dazu eine Affinität haben. Und das ist auch ein Teil, sagen wir jetzt, in einer etwas negativeren Entscheidung in der Probezeit, wenn man das Gefühl hat, ich muss einigermaßen selbstbestimmt arbeiten können, wenn ich in unserem Setup mich wohlfühlen möchte. So, das heißt, wenn man jetzt merkt, die Person kann das so gar nicht und will eigentlich ständig an die Hand genommen werden oder kann immer nur Entscheidungen treffen, wenn mindestens zwei Personen auch noch dabei sind und man sich Händchen hält, dann funktioniert das einfach in unserem Setup nicht sehr gut. Das heißt, es ist schon auch eine generelle Auswahl von Anfang an. Und dann muss man sich, glaube ich, bewusst werden, wie viel Sicherheit braucht die Person und an welchen Stellen braucht sie diese? Denn normalerweise brauchen Personen das auch nicht überall. So, also dieses, von wegen, ich muss dich an die Hand nehmen und wirklich jeden Schritt mit dir gehen, das funktioniert bei uns nicht. Aber zum Beispiel, was brauchst du? Ich brauche eine klare Struktur. Ich brauche einen klaren Projektscope. So, ich brauche einmal die Definition von drei AnsprechpartnerInnen und vielleicht so, also wenn man weiß, was es ist, was die Person braucht, dann kann man das sehr häufig sehr einfach zur Verfügung stellen. Und dann sind es oft kleine Dinge, die geklärt werden müssen, die eine große Unsicherheit sonst verursachen. So, und da muss man einfach miteinander ins Gespräch kommen oder auch einfach eine Sensibilität dafür entwickeln, was da unter Umständen fehlt. Was wir zum Beispiel machen, ist jetzt ein Projektmanagement-Training einfach im Unternehmen für alle die Personen, die Projekte managen. Also dass man da einfach Hilfe gibt dabei jetzt vielleicht auch für Menschen, die das so jetzt noch nicht gelernt haben vorher, wie geht man eigentlich ein Projekt an? Und es sind teilweise Prozesse, die es braucht. Und auch das ist aber ein Balanceakt natürlich zwischen, welche Prozesse sind absolut notwendig, weil es sonst ins Chaos abrutscht und welche Prozesse wollen jetzt auch einfach nur für den sake of the process irgendwie erhalten werden. Und sind überhaupt nicht notwendig. Also auch da ist es dann eine Diskussion, weil es natürlich Menschen gibt, die sich dann aus so einem Prozess ganz viel Sicherheit ziehen und dann darüber aber das Ziel aus den Augen verlieren. Und auch da muss man
Ja, spannend. Dieses Thema, wann trifft wer wie Entscheidungen, ist, glaube ich, auch unglaublich vielschichtig und komplex. Dieses Thema, was denkst du darüber? Ich krieg auch oft Fragen, hier passt das so oder sollen wir es so machen? Und es ist, die Verlockung ist immer groß, schnell irgendwie ja oder nee so zu schreiben. Aber es zurückzugeben und zu sagen, okay, was brauchst du für deine Entscheidung? Oder was spricht denn dafür, was dagegen? Wie würdest du entscheiden um? Das Ziel ist ja eigentlich klar. Und was ist für dich der beste Weg dorthin? Entscheide selber, weil wenn alles immer nach oben eskaliert wird, dann sind Führungskräfte im Endeffekt auch Bottlenecks. So,
Richtig.
Aber es ist, glaube ich, total schwer, dieses Einordnen, wie man auch zu einer guten Entscheidung kommt. Mit Blick auf die Uhr, das zu beleuchten, schaffen wir jetzt nicht mehr. Leider. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid mitten im Prozess. Vielleicht jetzt da einfach nochmal als Hilfestellung oder Inspiration für andere. Wie geht ihr diesen Prozess an, beziehungsweise wie entwickelt ihr das kontinuierlich weiter? Habt ihr externe Coaches? Worauf achtet ihr da? Was steht vielleicht jetzt besonders im Fokus? Also wie können andere Unternehmer, Unternehmerinnen auch du hast ja beschrieben, es ist viel Arbeit, wenn man das macht. Es ist ein Investment und es ist erstmal ein beschwerlicher Weg. Aber wie können andere den so einfach wie möglich zumindest gehen, beziehungsweise auch weniger Fehler auf dem Weg dorthin machen.
Ja, also was wichtig ist für uns, ist, dass wir ein Team haben, dass man zumindest eine Person hat, die sich wirklich mit diesen Themen befasst und beschäftigt und das ins Unternehmen trägt, also je nach Größe des Teams, eine Person oder auch mehrere, aber das braucht. Also es kann auch sein, dass das irgendwie in der Geschäftsführung jetzt so ein totales Steckenpferd ist. Aber es braucht auf jeden Fall Fokus auf diese Themen. Man kann das nicht irgendwie nebenbei machen und eine Person macht das nochmal hier in ein paar Stunden in Teilzeit oder so. Sondern es ist wirklich wert, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Das heißt, wir haben ein ganzes Team, was sich um solche Themen kümmert, intern. Dann ist es für uns sehr, sehr hilfreich gewesen in der letzten Zeit, eine externe Begleitung dazu zu holen, weil natürlich auch unser Team Teil des Teams ist, also auch unser People and Culture Team ist Teil des großen Teams. Und es ist sehr wertvoll, Perspektiven zu bekommen von Menschen, die auch viele Unternehmen schon erlebt haben. Und es gibt auch für jedes Unternehmen im Prinzip die richtige Organisationsform. Man muss sie nur definieren gemeinsam. Und das hängt sehr davon ab, in welchem Stadium sich das Unternehmen befindet, wie reif das Team ist, wie die Ausgangssituation ist, was für Ziele das Unternehmen hat. Da muss man schon den eigenen Weg und die eigene Form für sich definieren. Das heißt, ich glaube, so ein Blueprint von wegen, ach, das wäre cool, das klingt in der Theorie super, das wollen wir sein, das funktioniert unter Umständen nicht. Und ich glaube, diesen Weg zu definieren, auch mit Hilfe von außen, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir arbeiten da mit Bettina Rollo, die auch ein tolles Buch geschrieben hat, zusammen mit Joanna Breidenbach. Das heißt New Work Needs Inner Work. Und da geht es wirklich um die ganzen Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringen muss, um auch in so einer Arbeitsumgebung arbeiten zu können und sich zurechtzufinden. Und das ist ein Weg, den wir jetzt gehen und der sicherlich auch lange dauert. Also einfach sich externe Hilfe zu holen von den richtigen Menschen. Also wir haben da schon drauf geachtet, dass die Wellenlänge stimmt, dass so ein bisschen die Zielsetzung, die wir vielleicht erstmal im Blick haben, auch zum Thema jetzt des Coaches passen wird. Und dann, ja, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Geduld mitbringt, dass man weiß, ne, dass es einfach ein langer Weg ist und das eine Herausforderung ist, die jetzt aber ja eine total positive Herausforderung sein kann. Also es ist ja nie verschwendete Zeit. Es ist eine Menge Zeit und es ist eine Menge Aufwand und man muss alles, was man wegnimmt, zum Beispiel an externen Strukturen, an Hierarchie, an Sicherheiten, die Menschen jetzt gewohnt sind, also an Gewohnheiten, muss man ersetzen durch Kommunikation. Also muss einfach wahnsinnig viel miteinander reden. Und wenn man das weiß und sich darauf einlassen möchte, dann ist diese Zeit nie verschwendet, sondern immer wertvoll.
Hast du noch ein paar Buchtipps zum Abschluss für den einen oder anderen, der jetzt mal reinschnuppern möchte in das Thema?
Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also New Work Needs Inner Work ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr zum Thema genau das richtige Buch. Ich finde Alle Zeit von Theresa Bücker auch spannend im Arbeitskontext, um einfach mal zu überlegen, wie wollen wir denn überhaupt mit Arbeitszeit umgehen und wie viel Gerechtigkeit steckt eigentlich in unserer aktuellen oder Ungerechtigkeit steckt in unserer aktuellen Zeitverteilung. Auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade weil wir so viele Frauen im Unternehmen haben, die sehr viel Zeit unbezahlt arbeiten, also die eigentlich mehr arbeiten, aber weniger bezahlt bekommen. Und das ist natürlich eine Mehrfachbelastung, die sich dann auch in einem Team niederschlägt. Und da kann man nicht sagen, wir können keine Frauen einstellen, weil die sind teurer als die Männer, sondern wir müssen das auf einer anderen Ebene lösen, dass Frauen nicht die ganze Zeit die unbezahlte Arbeit machen. Das ist ein gutes Buch und eins, was jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, aber wo es auch ein sehr, sehr gutes, sehr spannendes Kapitel zur Arbeitswelt gibt von Lena Marbacher, ist Undone Patriarchy von Lisa Jaspers und Naomi Ryland. Da geht sehr viel um Gewohnheiten, um Strukturen, die man sich nochmal aus einer neuen Perspektive anschaut, also auch Sprache und Familie und alle möglichen Dinge, aber eben auch Arbeit. Da gibt es ein tolles Kapitel zu.
Anna, vielen Dank. Wir haben gnadenlos überzogen, aber ich glaube, es war sehr, sehr, sehr spannend. Es ist ein unglaublich komplexes, vielschichtiges Thema. Wie du am Anfang auch gesagt hast, jeder und auch jedes Unternehmen muss so ein bisschen ja einen eigenen Weg finden. Das, was auch zum Unternehmen passt, was zur Strategie passt. Ich glaube, du hast eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum es sich lohnen kann, jetzt auch auf diese New Work-Themen zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich auch aufgezeigt, was es bedeutet, da einen Weg zu gehen und dass es auch Korrekturen gibt. Aber das ist ja tatsächlich das Spannende für Unternehmer, Unternehmerinnen. Wir lernen halt und haben das Privileg, jeden Tag was lernen zu dürfen, ne? Und neue Erfahrungen machen zu dürfen. Und insofern glaube ich auch in dieser Hinsicht ja, sehr, sehr spannend und lohnenswert, da einfach mal ein bisschen zu probieren, zu schauen und sich auch da Ziele zu setzen und mal zu überlegen, was soll das für ein Ort sein, an dem ich, aber auch alle anderen hier arbeiten. Insofern vielen Dank für die Impulse und die Inspiration.
Sehr, sehr gerne, René, hat Spaß gemacht.
Viel Erfolg und eine spannende Reise für 2023. Auch da für die anstehenden Projekte, für eure New Work Reise und ja, ich würde sagen, hoffentlich bis bald mal wieder.
Vielen lieben Dank, sehr, sehr gerne und ebenso.
Dankeschön, Anna. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat ja, viele spannende Einblicke geliefert. Ihr könnt Anna auch auf LinkedIn folgen. Dort gibt es auch relativ häufig Einblicke und Einsichten, auch zum Thema New Work. Und ich sage einfach bis zur nächsten Woche. Bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.